So, guten Morgen. Mal, funktioniert tipptopp. Ich habe in der letzten Predigt, ja, das Kapitel Daniel, Kapitel 8, haben wir angeschaut zusammen. Ich bin inzwischen jetzt im Kapitel 9 angekommen und jetzt wird es dann langsam schwierig mit den Texten. Im Kapitel 9 kommt Daniel auf die 70 Jahre, die in Jeremia prophezeit waren. Und dann geht es dann weiter. Aus den 70 werden dann mehr, wenn wir die Kapitel 10 bis 12 anschauen. Die Vision, die Daniel im Kapitel 8 hatte, lesen wir, dass sie im dritten Jahr der Regierung Belsazars geschah. In Kapitel 6 von Daniel beschrieb er die Begegnung, seine Begegnung mit Darius, dem Meder. Das hat dann in der Löwengrube nicht geendet, zum Glück, aber das war dann eben der König, unter welchem er in die Löwengrube kam. Ja, dieser Darius, mit dem in dieser Zeit von Darius war jetzt im Kapitel 9 das Erlebnis von Daniel. Wir haben hier also eine klare Angabe im ersten Jahr des Darius, nachdem der Meder Darius, der Sohn des Ahasverosch, über das Reich der Chaldäer zum König eingesetzt worden war. Dann lesen wir weiter: In seinem ersten Regierungsjahr forschte ich Daniel in den Schriftrollen nach der Zahl der Jahre, die Jerusalem nach dem Wort Jahwes an den Propheten Jeremia in Trümmern liegen sollte. Es waren 70. Die Geschichte kennt ja in dieser Phase, wo uns die Bibel von einem Darius berichtet, den Namen nicht. Die Geschichte kennt keinen König Darius in dieser ersten Zeit der Regierung der Meder und Perser. Kyrus hat Babylon besiegt und ist zum König geworden. Und die Geschichte kennt einen Gubaru, einen Unterkönig sozusagen, der über das Gebiet Babylon geherrscht hat während 14 Jahren. Also auch zur Zeit, als Kyros schon König war. Nun nehmen einige, ja, gehen davon aus, dass dieser Darius eben identisch ist mit diesem Gubaru. Aber auch das sind keine gesicherten Aussagen. Darum ist es etwas schwierig, diesen Darius einzuordnen. Ich habe das, glaube ich, schon mal erklärt. Nun, ich will nicht an dem hängen bleiben. Wir lesen in Vers 2, dass Daniel sich Zeit nimmt, in den damals vorhandenen Schriften, die er als göttliche, prophetische, autoritäre Schriften anerkennt. Also für Daniel ist keine Frage, hier ist Wort Gottes. Und er forscht darin, wir lesen, dass er forscht. In seinem ersten Regierungsjahr, also des Darius, forschte ich, Daniel, in den Schriftrollen nach der Zahl der Jahre. Also Daniel war im Besitz dieser gewisser Schriftrollen. Und ich gehe davon aus, dass er nicht nur die Jeremia-Schriftrolle hatte oder Schriftrollen, das waren vielleicht auch mehrere, sondern auch die Schriftrollen des Mose hatte. Jedenfalls hat Daniel nicht oberflächlich gelesen, sondern er hat sich vertieft Er hat die Schriftrollen studiert. Er hat darin geforscht. Es kann gut sein, dass Daniel Jeremia sogar noch persönlich gehört hat. Daniel wurde 605 vor Christus deportiert, das war die erste Deportation, als Nebukadnezar vor allem die höheren Leute, die gehobenere Schicht mitgenommen hat nach Babylon, und da war Daniel dabei. Aber Jeremia hatte schon vorher seine Botschaften ausgerichtet. Und Daniel war damals 605 irgendwo zwischen 14 und 16 Jahre alt. Es kann also gut sein, dass er Jeremia persönlich gehört hatte, denn Daniel lebte in Jerusalem und Jeremia hat in Jerusalem gewirkt. Und er hat miterlebt dann, dass das, was Jeremia und auch schon andere Propheten vorausgesagt haben, sich fast wörtlich erfüllt hat. Und das muss ihm auch im Lauf der Zeit mehr und mehr zu denken gegeben haben. Er hat miterlebt, dass das eintraf. Daniel nahm also diese Schriften ernst, weil er erlebt hat an seinem eigenen Leib, dass das alles in Erfüllung gegangen ist, was Jeremia und auch was Mose vorher schon gesagt hatte. Und er fand in den Schriftstellen, dass Jerusalem 70 Jahre lang in Trümmern liegen sollte. Wenn wir zurückblättern in das Buch des Jeremia, dann lesen wir zum Beispiel in Kapitel 25 etwas davon. Vers 11, das ganze Land wird zu einem wüsten Trümmerfeld. Und all diese Völker, das ist nebst Israel, die Nachbarvölker, Edom, Ammoniter, Amoriter und was da alles war, also und all diese Völker werden 70 Jahre lang dem König von Babylon unterworfen sein. Wenn dann die 70 Jahre um sind, oder andere Übersetzung übersetzen hier, wenn die 70 Jahre vollendet sind, voll sind, werde ich den König und sein Volk zur Rechenschaft ziehen. Oder in Kapitel 29, den 10. Vers von Jeremia, so spricht Jahwe: erst wenn 70 Jahre für das babylonische Reich voll sind oder vorüber sind, werde ich nach euch sehen und mein gutes Wort erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Jetzt in dieser Geschichte, im ersten Jahr von Darius, nehmen wir jetzt mal an, dass das so ist, wie das viele denken, dass das der Gubaru ist, dann ist das ebenfalls das erste Jahr des Kyrus. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr das Jahr 538 vor Christus. Das heißt, jetzt sind 67 Jahre vergangen seitdem, was Jeremia prophezeit hat. Wir lesen also in Jeremia, das ganze Land wird für 70 Jahre in Trümmer liegen und das Volk sowie die Nationen ringsum werden 70 Jahre dem König von Babylon dienen. Und dann lesen wir als zweites, erst wenn diese 70 Jahre voll sind, also ganz um sind, nicht schon nach 65, sondern das will das aussagen, 70 Jahre müssen erfüllt sein, voll sein, dann geht es weiter, dann wird sich Gott dem Volk wieder zuwenden. Es fehlen also zu dieser Zeit für Daniel, wenn er das so erforscht hat, noch circa 3 bis 4 Jahre. Und dann sollte eigentlich Israel zurückgehen können. Wenn wir dann in anderen Texten lesen, dann können wir sehen, dass das Edikt von Kyros, dass Israel zurück in sein Land darf, in seinem ersten Jahr erging. Also müsste das vielleicht kurze Zeit, ein paar Monate nach dem sein, was hier Daniel gesehen und dann gebetet hat. Also wenige Monate nachher. Ich möchte nicht auf die ganzen Dinge eingehen, wie jetzt das ist mit diesem Kyros oder Darius und so weiter. Ich habe das in meinen schriftlichen Unterlagen drin, es liegen hinten auf, da kann man das nachlesen. Aber es würde dann zu viel Zeit einnehmen. Also Daniel wusste nun, dass die Zeit da ist, wo sich Gottes Wort erfüllen sollte, dass Israel zurückkehren kann in sein Land. Und in dieser Situation, denke ich, macht Daniel genau das, was wir eigentlich auch tun sollten in unserer Zeit. Denn sehen wir nicht auch in unserer Zeit sich gewisse Dinge erfüllen? Oder haben wir nicht den Eindruck, dass sich gewisse Dinge erfüllen, die schon lange vorausgesagt sind? Und was machen wir? Wir spekulieren, wie lange es noch gehen könnte und versuchen auszurechnen, wann Jesus dann wiederkommt und so weiter. Einige machen das, ja. Aber was hier Daniel macht, ist eigentlich das, was wir tun sollten, wenn wir sehen, dass Gott wirkt. Dass Gott daran ist oder die Zeit reif ist, wenn wir sehen, hier ist etwas reif, hier reift etwas heran, das uns die Bibel schon lange vorausgesagt hat, dann sollten wir ins Gebet gehen. So wie das Daniel hier gemacht hat. Daniel hat gesehen, die Zeit ist reif, die 70 Jahre laufen ab, bevor Israel zurück kann. Es ging höchstens noch 3, vielleicht 4 Jahre. Da gehen wir doch ins Gebet. Und genau das tut nun Daniel. Ich wandte mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, um zu ihm zu beten und ihn anzuflehen. Dabei fastete ich, hatte den Trauersack angezogen und saß in der Asche. Daniel richtet sein Angesicht nun zu Gott hin. Es heißt hier zu Gott, dem Herrn. Elohim Adon. Elohim ist im Alten Testament der Begriff für Gott und ist immer in der Mehrzahl, im Plural. Und Adon, das ist Herr, Gebieter, der Höchste, dem man sich unterordnet, der über einem steht. Und Daniel richtet sein Angesicht gegen diesen lebendigen Gott hin. Elohim, ich habe das gesagt in der Mehrzahl, im Alten Testament ist schon eine Andeutung dessen, dass wir es mit einem dreieinigen Gott zu tun haben. Nicht einfach jetzt auf diesen Vers hin, das wäre zu weit gegangen, wenn ich das sagen würde, aber wir finden das im Alten Testament. Und der Begriff für Gott, der allgemeine Begriff Elohim, ist immer im Plural drin. Also Daniel richtet sich auf diesen einen Gott und Herrn, indem er betet. Und was tut er? Sein Gebet hat rein auch von der äußerlichen Geste den Charakter eines Bußgebetes. Denn er zieht sich Sack an und sitzt in der Asche. Nicht wie Ash to Beauty, von der Asche zur Schönheit, zur Regeneration, zum Neuen hin, sondern umgekehrt von seiner Stellung her, die ja eine hohe Stellung war, zieht er sich Sack an, so ein Herdöpfelsack, oder? So 2 Löcher rausgesagt und den Ärmel drin, Kopf raus, so jetzt den Sack und sitzt in der Asche. Eine Gestik, die eine Buße, ein in sich gehen ausdrückt. Wir lesen sowas auch im Buch Jona, Als Jona predigte, hat das Volk von Ninive und der König Buße getan und der König hat befohlen, Buße zu tun in Sack und Asche. Und zwar so, mit dem Gedanken drin, dass sich Gott vielleicht erbarmt und das Gericht nicht zur Ausführung bringt. Also Daniel zieht einen Trauersack an, setzt sich in die Asche und richtet sein Angesicht, lesen wir, seine ganze Hinwendung geht gegen den lebendigen Gott. Er, Daniel, der vor Königen wie Nebukadnezar, Weltherrscher, Darius, Belsazar und so weiter, standhaft hinstehen konnte und seine Meinung sagen und klar dazu stehen, dass das, was sie tun, nicht in Ordnung ist. Dieser Mann, der von Königen unerschrocken hingestanden ist, beugt sich vor dem lebendigen Gott. Das ist die richtige Demut. Wir machen es vielleicht manchmal umgekehrt, beugen uns vor Menschen, die Unrecht tun, und nehmen dann vielleicht Gott nicht wirklich ernst. Kann ja sein. Also Daniel tut Buße in Sack und Asche. Und nun beginnt Daniel sein Gebet. Ich betete zu Jahwe, meinem Gott, und bekannte, ach Herr, du großer und furchterregender Gott, in unerschütterlicher Treue stehst du zu deinem Bund mit denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Daniel kommt hier auf einen Gedanken, den man nicht zuerst erwartet. Das Volk ist in der Verbannung. Das Volk ist nicht mehr zu Hause und sie sehnen sich zurück, viele jedenfalls sehnen sich zurück. Und nun beginnt Daniel sein Gebet nicht mit dem großen Jammer, aber er beginnt es auch nicht mit der Bitte, dass Gott jetzt endlich seine Verheißungen erfüllen möge. Ja, er zitiert aus 2. Mose, Kapitel 20, Vers 6, in dem er Gott ehrt und sagt, Herr, du Gott, du bist treu, stehst zu deinem Bund gegenüber denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Da greift Daniel zurück auf eine Aussage, die wir in diesem Vers lesen, im 2. Mose 20, 6. Er ehrt Gott, indem er bestätigt, dass Gott ein treuer Gott ist, ein barmherziger Gott. Er weiß, mit wem er es zu tun hat. Gott ist nie ungerecht. Gott steht zu denen, die sich an ihn halten, die seine Nähe suchen, die ihm gehorchen, die ihm nachfolgen. Das weiß Daniel. Gott würde nie sein Volk in die Verbannung geführt haben, wenn das Volk gehorsam geblieben wäre, wenn das Volk Gott gegenüber treu geblieben wäre. Daniel weiß, er hat es mit einem treuen Gott zu tun und er begegnet ihm in einer unglaublichen Ehrfurcht. Ja, wir lesen, dass Daniel sagt, du großer, furchterregender Gott. Furchterregend, das ist für uns fast etwas, das wir nicht recht einordnen können, wie das gemeint ist. Aber weil Gott gerecht ist, kann er auch sehr furchteinflößend sein. Denn wenn wir Gott begegnen in unserer Sünde, so haben wir allen Grund dazu, uns zu fürchten. Daniel rechnet in seinem Gebet mit einem Gegenüber, das real ist. Mit einem Gott, der hört. Mit einem Gott, der antwortet. Er nimmt Gott als Person wahr und er nimmt ihn ernst in seinem Wort. Dann bekennt Daniel die Schuld, die auf ihm, auf ihnen, auf dem Volk liegt. Doch wir haben gesündigt. Wir haben uns an dir vergangen und gottlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind abgewichen von deinem Gebot und Gesetz. Wir haben auch nicht auf die Warnungen deiner Propheten gehört, die in deinem Auftrag zu unseren Königen, Fürsten und Vätern und zum ganzen Volk geredet haben. Daniel bekennt die Schuld. Wir haben. Daniel sagt nicht, sie haben und wir tragen nun die Folgen. Vielleicht ist es bei uns manchmal anders. Vielleicht denken wir manchmal, ja, die anderen haben Unsinn gemacht und wir tragen nun die Folgen. Daniel stellt sich komplett unter das Urteil, wir haben gesündigt. Wir. Ich mit. Ich inklusiv. Wie gerne sind wir doch solche, die die Schuld von uns weisen. Ja, der hat. Oder dieser hat noch mehr als ich. Ich habe zwar das gemacht, ja, aber der. Und schon ist man mit dem Aber wieder beim anderen und weicht aus. Weicht der eigenen Schuld aus und spielt sie dem anderen zu. Ich weiß nicht, wie schuldig Daniel wirklich war. Wenn wir ihn so kennenlernen, vom ersten Moment an, als er mit Nebukadnezar und mit seinem System zu tun hatte, im Kapitel 1, kann man sich fast nicht vorstellen, dass Daniel wirklich selber auch mit dieser Schuld etwas zu tun hatte. Aber, und damit wird er ein Synonym für Jesus Christus, er spricht im Wir und nimmt mit Teil an der Schuld des Volkes und stellt sich unter diese Schuld und Sünde und sagt, Gott, du hast recht in deinem Urteil. Wir haben gesündigt, nicht die anderen, nicht ein Paar aus unserer Mitte, nein, wir. Daniel inklusive. Wir kennen ja dieses Wort vielleicht auch, oder wir kennen es, das Wort aus den Sprüchen. Ich möchte aber zuerst noch hier weiterlesen. Ich habe davon schon vorgegriffen und gesagt, ja, er gibt Gott Recht. Wenn wir hier jetzt den Vers 7 noch dazu nehmen. Du, Herr, bist im Recht und wir stehen heute beschämt vor dir. Wir alle, die Männer von Juda und die Bewohner von Jerusalem und alle Israeliten, ob sie in der Nähe oder in der Ferne sind, alle, die du wegen ihres Treubruchs vertrieben und unter die Völker zerstreut hast. Es gibt kein Ausweichen. Wir alle haben gesündigt. Wir haben Schuld. Und wenn Schuld da ist, ist Buße immer der erste Schritt zur Umkehr und dahin, dass Gott neue Wege mit uns gehen kann. Segenswege. Jetzt komme ich zu dem Spruch, zu Sprüche 28. Bekannter Spruch. Wer seine Übertretungen zu verheimlichen sucht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und davon ablässt, wird Vergebung erlangen. Das ist schon alttestamentliche Weisheit in den Sprüchen Salomos. Wohl dem, der beständig in der Furcht Gottes bleibt, in der Gottesfurcht bleibt, wer aber sein Herz verhärtet, wird in Unglück geraten. Die Sprüche wurden auch schon einiges vor dieser Zeit verfasst. Daniel steht dazu. Daniel unterordnet sich dem Urteil Gottes wir sind schuldig geworden und der einzige Weg, um aus dieser Schuld herauszukommen und wieder in die Barmherzigkeit des lebendigen Gottes hineinzukommen und seine Gnade auch real zu erfahren, ist der Weg der Buße. Also Daniel nimmt nicht zuerst die Verheißung und sagt, Herr, du hast verheißen nach 70 Jahren, sondern jetzt mach mal. Hä? Sondern er stellt sich zuerst unter das Gericht Gottes und sagt, das war richtig. Du hast es so gesagt, so ist es gekommen, wir stellen uns drunter. Dann betet er weiter. Jahwe, es muss uns die Schamröte ins Gesicht treiben. Unseren Königen, Fürsten und Vätern, weil wir alle gegen dich gesündigt haben. Doch beim Herrn, unserem Gott, ist Erbarmen und Vergebung. Denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt. Wir haben nicht auf die Stimme von Jahwe, unserem Gott, gehört. Wir haben seine Befehle nicht befolgt, die er uns durch seine Diener vorgelegt hat, durch die Propheten. Ganz Israel hat deine Weisungen missachtet und deine Worte in den Wind geschlagen. Und so hat uns der Fluch getroffen, mit dem im Gesetz deines Dieners Mose jeder bedroht wird, der gegen dich sündigt. Daniel bekennt nun auch im Einzelnen, welchen Weg das Unheil der Sünde genommen hatte. Es fing an bei den Königen, die sich selbst groß gemacht haben und Gott klein, die sich nicht an das Wort Gottes gehalten haben, ja, die Propheten verfolgt haben, die sich an Gottes Wort orientiert haben und immer wieder gesagt haben, hört mal, so geht das nicht, das kommt nicht gut raus. Gott wird das strafen. Und so sagt Daniel, ganz Israel hat schlussendlich diese Weisungen missachtet, aber du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Daniel weiß davon, dass auch jetzt noch Umkehr zu Vergebung führt. Das ist ja schon neutestamentlich, was Daniel hier erkennt und ins Gebet hineinbringt. Er war ja selber einer von dieser höheren Schicht, vielleicht sogar königlichem Geschlecht. Ihm ist es wahrscheinlich unter diesen Regierungen in Jerusalem noch recht gut gegangen. Aber diese Könige und diese Oberschicht hat generell das Volk unterdrückt und in falsche Richtungen geführt. Und sie haben nicht auf Gott gehört. Und so ist das ganze Volk bestraft worden. So wie es schon Mose vorausgesagt hat. Wir lesen weiter. Gott hat seine Drohungen wahrgemacht, die er gegen uns ausgesprochen hatte und gegen die, die uns regierten. Er werde so schweres Unheil über uns bringen, dass es auf der ganzen Welt seinesgleichen sucht, wie es jetzt in Jerusalem geschehen ist. Im Gesetz des Mose stand schon alles geschrieben, was nun als Unheil über uns gekommen ist. Und wir haben Jahwe, unseren Gott, nicht zur Gnade bewegt, indem wir von unserer Sünde umgekehrt wären und uns nach deiner Wahrheit gerichtet hätten. So hat Jahwe das Unheil absichtlich über uns hereinbrechen lassen, denn Jahwe, unser Gott, ist gerecht in allem, was er tut. Aber wir haben nicht auf ihn gehört. Und ich glaube, hier ist ein Ernst in diesem Gebet, den uns etwas angeht. Wir leben im Neutestament. Ja, Aber wer Gott nicht hören will, wer sich Gott widersetzt, sei er nun gläubig oder nicht, wer sich Gott widersetzt, wird nicht den barmherzigen Gott, sondern den strafenden Gott erleben. Gott hat sich nicht geändert. Das müssen wir uns bewusst sein. Du kannst nicht, auch als Christ, nicht einfach sündigen und sündhafte Wege gehen und meinen, Gott segnet dich. Das geht nicht. Sonst kennen wir Gott falsch. Ja, Gott ist ein barmherziger Gott, Gott ist ein gerechter Gott, Gott ist ein liebender Gott. Das geht irgendwie alles zusammen, das funktioniert. Aber weil Gott gerecht ist, kann er Schuld und schon gar nicht die Schuld seiner Kinder einfach beide Augen schließen. In seiner Gnade hat er einen Weg bereitet, damit uns die Schuld vergeben werden kann. Es hat Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, das Leben gekostet. Es hat ihn ans Kreuz gebracht. Und wenn nun wir als Christen zum Beispiel dieses Kreuz geringschätzen, indem wir drauf lossündigen und denken, ja, er ist ja gnädig, dann ist das billige Gnade und dann laufen wir Gefahr, das Heil schlussendlich zu verpassen. Es gibt eine Heilsgewissheit, ja, es gibt eine Heilsgewissheit. Aber da, wo wir Gottes Wort, Gottes Heiligkeit mit Füßen treten, auch wenn wir den Namen Christi an uns tragen, dann geht das nicht einfach so an uns vorbei. Das wäre billige Gnade. Es gibt nur ein Mittel, einen Weg. Und das ist den Daniel gegangen ist. In Johannes 1, 1. Johannes 1 lesen wir, wenn wir unsere Sünden bekennen, oder eingestehen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Das ist der Weg. Das ist der Weg zur Umkehr, das ist der Weg zur Sündenvergebung, das ist der Weg, mit dem Gott uns segnen will. Es gibt immer ein Zurück. Aber dieses Zurück heißt nicht, na, ich tue mal Buße und dann kann ich ja wieder machen, was ich will. Ich habe es ja dann getan. So ist das nicht gemeint. Wenn Gott uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, dann heißt das, er macht uns gerecht. Und wenn er uns gerecht macht, heißt das, dass er erwartet, wir haben in den Bibelstunden das Thema Rechtfertigung gehabt und wir haben das Thema Heiligung gehabt. Heiligung baut auf Rechtfertigung auf. Gerechtfertigt sind wir durch Gottes Gnade. Und wir haben eine Stellung erhalten, die uns vor Gott angenehm macht, wohlgefällig macht, in der wir leben können in Ewigkeit vor dem lebendigen Gott. Und darauf baut dann das Thema Heiligung auf. Die Heiligung ist dann, Gott hat uns heilig gemacht mit der Rechtfertigung, aber er fordert uns auf und jetzt lebt heilig. Wandelt in dieser Heiligung. Wandelt im Heiligen Geist. So werdet ihr die Früchte des Fleisches nicht vollbringen. Also hier geht es weiter. Und das beginnt mit dieser Umkehr. Im 1. Johannes 1, den Vers vorher, Vers 8, lesen wir noch, wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Es geht nur auf dem Weg der Umkehr. Aber du, Herr, unser Gott, bist es doch, der sein Volk aus Ägypten geführt und sich dadurch bis heute einen Namen gemacht hat. Ja, wir haben gesündigt, wir sind gottlos gewesen. Herr, lass doch nach all den Beweisen deiner Gerechtigkeit deinen grimmigen Zorn nicht länger über deiner Stadt Jerusalem und den Berg deines Heiligtums wüten. Denn wegen unserer Sünde und der Schuld unserer Väter sind Jerusalem und dein Volk zum Gespött aller Nachbarn geworden. Unser Gott, höre doch jetzt auf das Flehen deines Dieners und lass dein Gesicht wieder, das ist eine wunderbare Aussage, lass dein Gesicht wieder leuchten über deinem verwüsteten Heiligtum. Jetzt kommt das to beauty. Lass dein Angesicht wieder leuchten über deinem verwüsteten Heiligtum. Um deinetwillen, Herr. Mein Gott, neige doch dein Ohr und höre. Öffne deine Augen und schau dir die Verwüstung an und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Nicht im Vertrauen auf unsere Gerechtigkeit bringen wir unser Flehen vor dich, sondern im Vertrauen auf dein großes Erbarmen. Herr, ich bin da noch ein bisschen im Rückstand geblieben. Herr, höre, vergib. Herr, zögere nicht und greif ein. Lass uns nicht länger warten. Tu es um deinetwillen, mein Gott. Denn deine Stadt und dein Volk sind doch nach deinem Namen benannt. Und jetzt in diesem Gebet geht Daniel dahin, dass Gottes Ehre hier auf dem Spiel steht. Gott hat ja das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. 400 Jahre und mehr waren sie da. Und es ist doch Gott letztlich ein kleines, großes zu tun. Es ist Gott ein kleines, großes zu tun. Wir haben am Anfang, zu Beginn, vom Glauben gehört. Gott ist es ein kleines, großes zu tun. Glauben wir das? Gott schuf sich mit diesem Befreien des Volkes aus Ägypten einen Namen. Einen Namen unter den Völkern. Er schuf sich Respekt, ja, sogar Furcht. Wenn wir im Buch Josua lesen, ziemlich zu Beginn, Kapitel 2. Wir lesen ein paar Verse ab Vers 9. Und sie sagten, das war Rahab, als die Kundschafter zu ihr gingen, da sagte Rahab, ich weiß, dass Jahwe euch das Land geben wird. Uns hat ein derartiges Entsetzen vor euch überfallen, dass alle Bewohner des Landes wie gelähmt sind. Wir haben gehört, dass Jahwe das Wasser des Schilfmeers vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt. Und wir wissen auch, was ihr mit den beiden Königen der Amoriter auf der anderen Jordanseite gemacht habt, mit Sion und Og. Ihr habt den Bann an ihnen vollstreckt und sie vernichtet. Als wir das hörten, haben wir allen Mut verloren. Keiner von uns wagte es noch gegen euch zu kämpfen. Ja, Jahwe, euer Gott, ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Das sagt eine Heidnin, die Hure Rahab. Und sie spricht hier für das ganze Volk in der Stadt Jericho. Und für die Völker rundum. Sie sind entsetzt über das Handeln Gottes und voller Furcht. Gott hat sich einen Namen gemacht. Aber jetzt steht dieser Name auf dem Spiel, denn Gott hat das Volk zwar aus Ägypten herausgeführt, aber es nicht fertig gebracht. So der Gedankengang des Daniels schlussendlich fertig gebracht, dass das Volk ihm treu bleibt und in seinem gelobten Land bestehen kann. Gott, das kann dir doch nicht egal sein. Über deinem Volk und über dieser Stadt ist dein Name genannt und jetzt ist es in Trümmer. Das führt doch, da verspottet doch das Volk nicht nur, dass die Länder, die Herrscher, nicht nur uns als Volk, sondern letztlich auch deinen Namen. Das kannst du doch nicht auf dir sitzen lassen. Hä? Ja, da ist Daniel schon wieder etwas. Mutig geht er hier auf Gott zu. Ganz mutig geht er auf Gott zu und erinnert Gott daran, es geht um die Ehre deines Namens. Und dabei appelliert er an den, an das Erbarmen Gottes. Und in Vers 17 dieser wunderbare Vers, wo er sagt, lass dein Gesicht wieder leuchten über deinem verwüsteten Heiligtum. Es ist ja das Segenswort aus dem aaronitischen Segen, der hier mitspielt. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Das spielt hier mit, dieser Gedanke, wo Gott sein Angesicht leuchten lässt über Jerusalem, über dem Tempel, über seinem Volk, da ist es wieder gesegnet. Hier endet das Gebet des Daniel. Und wir tun gut daran, über solchen Gebeten in der Bibel nachzudenken. Auch die aus dem Alten Testament, aus dem Alten Bund. Sie zeigen immer wieder dieses unerschütterliche Vertrauen auf den lebendigen Gott. Er ist real, der handelt, er ist ein gnädiger und barmherziger Gott, der dem, der Buße tut, gnädig ist. Wir können daraus lernen, wie wir vor Gott treten können. Denn Gott ist immer noch derselbe Gott. Im Hebräerbrief ist dieses Wort dann aufgenommen und auf Jesus Christus gemünzt. Jesus Christus, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Ihm dürfen wir vertrauen. Amen. Ich bete. Herr, wir dürfen auf deine Gnade bauen. Danke, dass du ein vergebender Gott bist. Jesus, dass du ein vergebender Herr und Erlöser bist. Dass du die Schuld getragen hast, die Schuld der Welt. Siehe das Lamm Gottes, welches trägt die Schuld der Welt. Meine, unsere Schuld. Und wir dürfen umkehren zu dir. Wir dürfen, wenn wir einsichtig sind, auch Buße tun und immer wieder neu erfahren, wie du treu bist. Unser Leben reich machst. Uns neu segnest und Erfüllung schenkst. Ja, da können wir nur mit dem Daniel zusammen am Schluss beten, dass du dein Angesicht lässt leuchten über uns. Und dass wir so deinem Namen wieder können und immer wieder können Ehre tun. Leite du uns in deiner Wahrheit, in deinem Wort. Amen.